ARD Sounds.
Bakterien haben dieses höhere Leben auf der Erde eigentlich erst erfunden. Also die stecken in jeder Körperzelle, die beeinflussen alle Körperfunktionen und auch außerhalb bis hin zur Atmosphäre, ne, der Sauerstoff in der Atmosphäre, den haben Bakterien erfunden sozusagen. Mhm. Also die Photosynthese bis hin zum Wetter. Also ohne Bakterien läuft hier gar nichts und wir stellen die immer in die Schmuddelecke. Da wollte ich sie gerne mal rausholen.
Aus dem Leben, der SR3 Talk mit Uwe Jäger.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von SR3 aus dem Leben. Mein Name ist Uwe Jäger und ich unterhalte mich hier jede Woche mit meinen Gästen über spannende Dinge aus dem Leben. Heute mit Peter Wohlleben. Wir unterhalten uns mit dem Förster und Bestsellerautor über sein neues Buch Bakterien, die heimlichen Helden und wie sie uns Menschen prägen und die Natur beeinflussen, worauf ich sehr gespannt bin. Hallo Herr Wohlleben, schön, dass Sie mein Gast sind.
Hallo Jäger, vielen Dank für die Einladung.
Herr Wohlleben, Bakterien, da stellen sich bei vielen erstmal die Nackenhaare, weil viele mit Bakterien was Negatives verbinden und sagen, da will ich lieber keinen Kontakt mit haben. Was macht sie denn für Sie zu den heimlichen Helden?
Also Bakterien haben dieses höhere Leben auf der Erde eigentlich erst erfunden. Also die stecken in jeder Körperzelle, die beeinflussen alle Körperfunktionen und auch außerhalb bis hin zur Atmosphäre, ne, der Sauerstoff in der Atmosphäre, den haben Bakterien erfunden sozusagen. Mhm. Also die Photosynthese bis hin zum Wetter. Also ohne Bakterien läuft hier gar nichts und wir stellen die immer in die Schmuddelecke. Da wollte ich sie gerne mal rausholen.
Und das ist Ihnen mit Ihrem Buch auch auf wunderbare Weise gelungen. Sie schreiben ja auch, Sie sind so ein bisschen unterschätzte Wunderwesen. Was macht Sie zu solchen unterschätzten Wunderwesen? Können Sie uns das mal an einem Beispiel festmachen?
Ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel, was im Alltag eine große Rolle spielt. Wir Menschen möchten ja gerne mehr Sport treiben, zumindest die allermeisten. Wir wissen, dass das gesund ist und dazu müssen wir aber erstmal unseren inneren Schweinehund überwinden. Tatsächlich sind es die Bakterien, die wir trainieren sollten und das tun wir dann automatisch auch. Also wenn wir das 2 Wochen durchhalten, dann fangen diese Bakterien im Darm über bestimmte Nervenleitungen an, ins Gehirn zu funken und dort unsere Gedanken zu beeinflussen, indem sie Glückshormone ausschütten. Also sie werden auch Glücksbakterien genannt. Und wenn wir dann denken, wow, ich mache jetzt auf einmal Sport gerne, dann sind das unsere kleinen Cheerleader im Darm, die das verursachen. Also sie greifen tatsächlich direkt in unsere Empfindungswelt ein.
Was müssen wir machen, dass die Cheerleader den inneren Schweinehund da ein bisschen vertreiben und Sport auf einmal Spaß macht? Das klingt ja gut.
Also wir müssen denen zeigen, dass das für ihr großes Raumschiff, nämlich für uns, dass das gut ist. Und wenn die merken, wow, das wird leistungsfähiger, dann fangen die an, das zu befördern, indem die entsprechend unsere Gedanken lenken und Glücksgefühle eben erzeugen. Das Ganze funktioniert übrigens auch bei gesunder Ernährung. Rohkost weiß man, das kann man nachweisen, dass das die Gehirnleistung verbessert. Und das heißt, das kann ja für dieses große Raumschiff nur gut sein, denken sich die Bakterien und auch dort wieder 2 Wochen. Das scheint so die Zeit zu sein, die brauchen, drüber nachzudenken. Da gibt es eine schöne Untersuchung der Uni Leipzig, man da Bilder vorgehalten kriegt im MRT, wird das Gehirn gescannt, von Hamburgern, von Rohkost. Dann nach 2 Wochen fängt das Belohnungszentrum auf einmal an, bei Rohkost zu feuern. Und dieses Feuern kommt aus dem Darm von diesen Glücksbakterien.
Mhm. Aber lassen Sie uns mal allgemein drauf gucken. Was sind denn gute Bakterien? Wie unterscheiden sie sich auch vielleicht von den schlechten, vor denen viele von uns Angst haben? Und wie unterscheiden sie sich auch von Viren?
Ja, also Viren sind ja quasi Untote. Die haben keinen eigenen Stoffwechsel. Das sind letztendlich, ist das eine genetische Information eingepackt in Eiweißhülle und die vervielfältigt sich dann in anderen Zellen. Viren sind übrigens die größten Feinde von Bakterien. Also Bakterien, das sind teilweise sogar, das sagt die allerneueste Forschung, sogar bewusst lebende Einzeller. Und wir sind mit den Bakterien sozusagen im selben Boot, dass wir Viren gar nicht so toll finden. Und Bakterien selber sind für uns deswegen so wichtig, weil die zum Beispiel in jeder Zelle sitzen. Mhm. Die meisten Leute, Darmbakterien, Hautbakterien, okay, das kennt man. Aber in den Zellen sitzen bis zu 100.000 Stück. Wir nennen die Mitochondrien. Das ist ein Wort, das hört sich ein bisschen an wie Husten und dann versteht es keiner mehr. Diese Zellbakterien, die übrigens noch ziemlich autonom unterwegs sind, die sorgen dafür, dass unser Treibstoff produziert wird. ATP heißt das Zeug. Davon brauchen wir jeden Tag so viel wie unser eigenes Körpergewicht. Mhm. Also bei mir wären das jetzt 89 Kilo, die ich mit mir rumschleppen müsste, jeden Tag. Und das geht natürlich nicht. Also haben wir alle nur ein paar 100 Gramm an Bord und die recyceln das 300 Mal am Tag, damit wir einfach aktiv bleiben können.
Also wirklich beeindruckend und Helden offenbar, die Bakterien, wie Sie uns beschreiben. Angeblich haben Sie die Bakterien im positiven Sinne bei Ihrer Arbeit für Ihr neues Buch auch regelmäßig vom Stuhl gehauen. Haben Sie da noch so ein Beispiel, wo Sie sie überrascht haben noch?
Ja, also Bakterien haben mich zum Beispiel überrascht bei der Wolkenbildung. Also es gibt Bakterien, die sind spezialisiert auf Regentropfen, auf die Bildung von Regentropfen. Und dazu steigen sie von den Bäumen auf, mit denen sie ja eigentlich zusammenleben. Ne? Und die Bäume brauchen Wasser, logischerweise. Pro Baum steigen pro Sekunde bis zu 200.000 Bakterien auf. Hochspezialisierte Bakterien, die das durch spezielle Proteine schaffen, in den Wolken Schneekristalle zu erzeugen. Viel, viel schneller als Ruß oder Pilzsporen oder so. Und dann als Regentropfen wieder zurückzufallen. Also das, was in den letzten Tagen und Wochen an Regen runtergekommen ist, das war zum großen Teil von Bakterien eingeleitet.
Wie sind Sie eigentlich von den Bäumen und dem Wald auf die Bakterien gekommen, Herr Wohlleben?
Also es war eigentlich umgekehrt. Ich habe schon als Schüler Bakterien oder überhaupt in der Natur geforscht. Also Bakterienfilme auf Wasser. Ich habe ein altes Mikroskop von meiner Mutter gehabt, die im Labor im Krankenhaus gearbeitet hat und habe da auch schon Einzeller entdeckt. Mhm. Und habe mit Tieren gearbeitet, geforscht, tatsächlich auch als Schüler schon richtig geforscht. Und dann irgendwann habe ich gedacht, okay, Förster ist sowas wie Waldhüter. Das ist so wie Wildhüter in Kenia. So naiv habe ich mir das vorgestellt. Und habe dann Forstwirtschaft studiert und hinterher erst gemerkt, dass ein Förster sowas wie ein Holzproduzent ist. Ist ja völlig okay, aber das ist was anderes. Und habe dann weiter geforscht. Also dieses Bäume-Thema, das ist sozusagen nebenbei angefallen. Eigentlich ist der rote Faden immer das gesamte Leben.
Was Sie da angetrieben und interessiert hat. Und das hat Sie auch angetrieben bei Ihrem neuen Buch. Sie haben uns schon ein bisschen erzählt von der Rolle der Darmbakterien oder der Bakterien in unserem Darm, aber auch in anderen Teilen unseres Körpers spielen sie eine große Rolle. Die Haut, haben wir schon gehört von Ihnen, aber auch im Mund und in unserem Gehirn. Da hätte man sie vielleicht gar nicht erwartet.
Nein, also in den Zellen sitzen sie natürlich auch dort überall drin als Motor und im Gesamtzusammenhang beeinflussen sie auch zum Beispiel die Frage, wie schlaganfallgefährdet bin ich. Ne? Also diese Bakterien sitzen dann nicht im Gehirn, die sitzen dann im Zahnfleisch zum Beispiel, verursachen Parodontose und erzeugen Stoffe, die wiederum zu Schlaganfällen führen können, wodurch gerade das Beispiel Zahnseide, dazu gibt es eine Studie, dass der regelmäßige Gebrauch von Zahnseide, generell gute Zahnpflege, das Schlaganfallrisiko um bis zu 44% senken kann.
Mit einem Grund, warum Sie schreiben, wenn es den Bakterien gut geht, geht es auch uns gut?
Ja, also die sind ja Körperbestandteil. Also man denkt ja immer, da die Bakterien, hier wir. Übrigens selbst bei Darmbakterien und bei Hautbakterien denkt man, naja, das sind die da und wir sind hier. Auf der anderen Seite des Lebens sozusagen. Die gehören so zu uns wie rote und weiße Blutkörperchen. Die sind ja auch nicht festgewachsen, so kann man sich das vielleicht am besten vorstellen. Gerade die weißen Blutkörperchen, Fresszellen, ne, die gehen ja wie so Amöben auf andere los und fressen die. Also sehr autonom, würden wir immer sagen, ja, aber Moment mal, Leukozyten, das ist mein Körper. Bei Bakterien hört das Denken bei uns in dieser Richtung auf. Aber das sind wir. Wir sind Bakterien.
Trotz alledem, welche Bakterien sind für uns gefährlich?
Also es gibt eine ganze Menge, besonders skurril finde ich übrigens, Tetanus- und Botox-Bakterien. Das sind Bakterien, die haben sich darauf spezialisiert, Kadaver zu produzieren. Das hat man lange nicht auf dem Schirm gehabt. Die produzieren die giftigsten Gifte der Welt, direkt nach Plutonium. Es ist das Allergiftigste, was es gibt, unter anderem Botox. Und das ist eigentlich, da hat man gedacht, naja, das lähmt vielleicht zufällig die Nerven, bis man drauf gekommen ist. Nee, das ist Absicht. Man lähmt die Nerven des Opfers, das wiederum dann unter schrecklichen Krämpfen stirbt. Und dann hat man einen abgeschlossenen Kadaver, in dem man sich prächtig vermehren kann und wird anschließend von Fliegenfüßen trippelnd wieder woanders hin transportiert. Und wir nutzen das in der Schönheitsindustrie und natürlich auch medizinisch, wie zum Beispiel gegen Migräne. Und auch da wird es natürlich genauso eingesetzt, nämlich zum Lähmen von Nerven.
Also man kann Bakterien dann auch nutzen, um Krankheiten zu bekämpfen.
Ja, auf jeden Fall. Klassisches Beispiel ist ja die Insulinproduktion. Ne? Also da werden Bakterien schon länger eingesetzt. Gentechnisch verändert. Das machen Bakterien übrigens selber. Diese Genschere CRISPR-Cas, ne, das kennt man aus der genetischen Manipulation, das haben Bakterien erfunden, vor Milliarden Jahren schon, weil die selber ständig in ihrem Erbgut rumschnipseln. Also deswegen kann man sich auch bei Bakterien eine Menge abschauen, aber auch Stoffe, die produzieren, zum Beispiel Krebsmedikamente. Man kann, da läuft die Forschung gerade hin, sie gezielt einsetzen, um Medikamente in bestimmte Körperbereiche zu transportieren. Es sind ja Lebewesen. Wenn man die entsprechend programmiert, sag ich mal, genetisch, dann kann man die auch in eine bestimmte Körperregion lotsen.
Wo mischen die Bakterien noch überall in unserer Natur mit, Herr Wohlleben?
Na, also im Boden zum Beispiel, das kann man auch riechen, wenn es regnet. Dann gibt es so einen ganz charakteristischen Duft, Petrichor heißt der. Und der Duft darin, Guasmin, das ist von Bakterien produziert. Und zwar von bestimmten Bodenbakterien. Die wollen, dass sie gefressen werden von Springschwänzen. Springschwänze, das sind diese weißen Viecher, die man manchmal im Blumentopf hat. Wenn man so anpustet, dann bop, 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 springen die so hoch. Übrigens relativ harmlose Gesellen. die stehen auf bestimmte Bodenbakterien. Die rufen quasi, fress mich. Also das ist dieser typische Regengeruch, fress mich. Ja, warum machen die denn das? Ne? Selbstmordgefährdet oder so? Nein, das ist dieser Springschwanz, wenn er dann so durchflügt durch den Boden, um die zu fressen, nimmt der unfreiwillig immer ein paar mit. Das ist quasi wie ein Bakterienomnibus, der die Bakterien weitertransportiert. Und der Fahrpreis ist allerdings sehr hoch, dass ein Teil der Bakterien dafür mit dem Leben bezahlen muss. Also sowas. Dann helfen Bakterien unseren Wäldern, klimaresilient zu werden. Also man weiß, also die meisten heimischen Baumarten haben ja die Eiszeiten im Süden überwintert. Die kennen also den sonnigen Süden und diese Strategien sind genetisch noch abgespeichert. Die können sich bloß nicht mehr daran erinnern, die Bäume können wir ja auch nicht, ne, mit unseren Genen. Da helfen die Bakterien aus. Wenn die merken, meine große Buche oder Eiche oder was auch immer schwächelt, dann rempeln die quasi ihren großen Kumpel an, von dem sie ja Zuckerlösungen zugepumpt bekommen. Hör mal, du hast da auf deinen Genen noch eine Strategie gegen Trockenheit. Und dann schalten die das ein, die triggern diese Gene. Also es gibt schöne Untersuchungen dazu, die verändern nicht den Stoffwechsel der Bäume, sondern die helfen denen nur, diese Strategien wieder aktiv zu stellen. Und bums werden diese Bäume trockenheitsresistenter.
Also mit dem Grund, warum einige Bäume besser mit Hitze umgehen können als andere?
Ja, also das zum Beispiel. Oder wir kennen das Eschentriebsterben. Ne? Das gibt es ja überall in Deutschland oder auf der gesamten Nordhalbkugel vielmehr durch einen eingeschleppten Pilz. Und einige Eschen in jedem Eschenwald überleben. Und man wusste lange nicht, warum. Und mittlerweile ist man drauf gekommen, eine Bakterienart hat den Stoffwechsel geändert, um den großen Kumpel zu schützen und bekämpft jetzt diesen Pilz. Das sind die Eschen, die da noch relativ gut durchkommen.
Wo mischen sie noch überall mit, die Bakterien in unserer Natur oder auch wenn wir mal beim Wald und unseren Bäumen bleiben?
Na, in der Natur, das ist übrigens auch so aus der Landwirtschaft bekannt, Knöllchenbakterien, ne, das kennt man vielleicht noch aus dem Biounterricht. Die sorgen dafür, dass ihre Pflanzen, ihre Raumschiffe Stickstoff bekommen. Alle Pflanzen möchten gerne Stickstoff haben. In der Luft ist er zu über 70% enthalten, also ist eigentlich im Überfluss da. Aber man braucht Stickstoffverbindungen, um sie als Pflanze nutzen zu können. Und die sind in der Natur super rar. Und die stellen diese Knöllchenbakterien her, um ihre eigene Pflanze zu düngen. Das gibt es übrigens auch bei Bäumen, ne? Bei Erlen zum Beispiel gibt es diese Knöllchenbakterien auch. Also solche Geschichten. Dann stellen sie so eine Art Sonnencreme her für die Blätter der Bäume. Ne, die möchten ja nicht, dass ihr Baum einen Sonnenbrand erleidet. Dann produziert er ja auch weniger Zucker. Also überziehen die Blätter mit so einem Film und die werden dann auch pigmentiert. Ne, so ähnlich wie wenn wir braun werden in der Sonne, werden die das auch und schützen den Baum damit vor allzu harter UV-Strahlung.
Sie sind 1964 in Bonn geboren, später in Sinzig am Rhein mit mehreren Geschwistern aufgewachsen. Ihr Vater war Finanzbeamter und Ihre Mutter hat in einem Labor im Krankenhaus gearbeitet. Sie selbst wollten aber angeblich schon als 6-Jähriger Naturschützer werden. Woher kam der Wunsch?
Habe ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen sowas wie das grüne Schaf der Familie. Also meine Geschwister haben andere Berufe ergriffen. Wir waren schon als Familie auch wandern oder am Meer oder in den Bergen im Allgäu und so. Aber nicht im Sinne von, das ist eine Eiche, das ist eine Buche oder das ist der und der Schmetterling. Ne? Also ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht hat mir vieles auch einfach leid getan, weil Umweltzerstörung war ja auch damals schon ein Riesenthema. Ne? Wir erinnern an Waljagd, Robbenjagd. Da kam ja dann ein bisschen später diese Platten auf Gesänge der Buckelwale. Ne? Haben wir ja gerade wieder das Beispiel mit dem Buckelwal Timmy gehabt, der sofort ganz Deutschland elektrisiert. Das war damals übrigens dann Moby Dick, der weiße Wal im Beluga-Wal im Rhein, ne, damals. Also vielleicht, keine Ahnung, was der Auslöser war, aber vielleicht das Gesamtbild.
Waren Sie viel im Wald draußen unterwegs? Haben Sie sich da viel rumgetrieben?
Ja, also als Kind haben wir viel draußen gespielt. Ne? Also waren eigentlich bei Wind und Wetter draußen, auch viel im Wald, an der Ahr, ne? Natürlich Fische gefangen mit bloßer Hand, obwohl es natürlich verboten war. Als Kinder haben wir natürlich gerne solche Streiche gemacht. Oder auch Frösche beobachtet und Molche und diese ganzen Geschichten, ja.
Gibt es so Wald- und Naturerlebnisse, so die ersten, an die Sie sich noch erinnern?
Also zum Wald interessanterweise nicht. Naturerlebnisse gibt es eine ganze Menge, die ich cool fand. Zum Beispiel habe ich ja mal auf dem Heizkissen meiner Oma ein Küken ausgebrütet. Ich habe mir das Ei besorgt, weil ich habe gerne experimentiert. Ich habe gelesen, Konrad Lorenz hat mit den Eiern gesprochen. Das war ja dieser Graugansforscher. Der hat mit den Eiern gesprochen. Daraufhin haben die schlüpfenden Küken gedacht, er wäre die Mutter und sind ihm gefolgt. Da habe ich gedacht, okay, das probiere ich mal nach. Haben mir ein befruchtetes Hühnerei besorgt. Das Heizkissen meiner Oma, was viel zu heiß war. Thermometer, dann einen selbstgestrickten Schal dazwischen gelegt, damit es nicht zu heiß wird. Mehrfach am Tag gewendet, damit der Embryo nicht festklebt. Und das musste man damals ja alles aus Bibliotheken kramen, das Wissen. Es gab ja kein Internet, das vergisst man ja manchmal. Und tatsächlich ist dann ein Küken ausgeschlüpft und hat gedacht, ich wäre die Mutter. Hat tatsächlich funktioniert. Ich habe es Robin Hood genannt, gibt sogar alte Bilder davon. Und das war aber so nervig, also weil da denkt man ja gar nicht drüber nach als Schüler. Mhm. Irgendwann hat es Gott sei Dank mein Englischlehrer adoptiert, der hat sich dann erbarmt. Und das ist sehr, sehr alt geworden, immer schön auf seiner Schulter mit spazier gegangen, weil es halt gedacht hat, es wäre ein Mensch.
Wahnsinn. Sie haben aber auch Spinnen im Glas gesammelt und Wasserschildkröten im Aquarium auf dem Schreibtisch stehen gehabt. Wie fand das Ihre Mutter, Ihre Eltern und Ihre Geschwister?
Also ich glaube, die fanden das okay. Meine Eltern haben das toleriert, obwohl da natürlich mit dem Wasser immer was daneben gegangen ist. Also da war das schon der ganze Kinderzimmerteppich gewellt. Das Aquarium, das war halt entsprechend groß, damit die Schildkröten auch ein bisschen Platz haben. Und da bog sich schon die Schreibtischplatte, da war ja immer die Gefahr des Glasbruchs, ne, von dem Aquarium und dann wäre auf einem Schlag eine riesige Menge Wasser da ins Zimmer geschwappt. Also die haben das zum Glück alles sehr entspannt gesehen.
Mhm. Weil die meisten von uns haben ja Berührungsängste mit Spinnen, aber die hatten sie offenbar dann noch nie.
Also ein bisschen schon, da will ich jetzt gar nicht behaupten, ich wäre der große, ruhige Mensch, wenn da Spinnen auf mir rumkrabbeln, also das nicht. Aber ich fand es faszinierend zu gucken, wie fangen die Fliegen, ne, diese ganzen Geschichten. Mhm. Ich habe aber auch Kaulquappen gesammelt und geguckt, wie werden da Frösche draus oder Mehlkäfer, die gab es ja damals als Futter, gibt es glaube ich immer noch in Zoohandlungen für andere Tiere. Ich habe die in ein Glas mit Mehl getan und geguckt, wie die schwarzen Käfer dann schlüpfen. Auch da wieder großes Dankeschön an meine Eltern. Wer möchte schon Vorratsschädlinge im Haus haben?
Oh je, yeah, ja. Eine große Toleranz hatten Ihre Eltern da offenbar. Aber gab es sonst auch Haustiere und haben Sie heute noch Tiere? Gibt es heute noch Haustiere in Ihrem Leben?
Ja, also früher hatten wir mal einen Hund, aber nur relativ kurz, weil meine Oma und meine Mutter, die haben dem beide so viel zu fressen gegeben, der ist mit 5 an Überfettung gestorben. Also muss man leider so sagen. Bernardina, also wir haben 2 alte Pferde, 2 alte Ziegen, zu denen wir auch jeden Tag rausgehen. Das erdet auch, also bei Wind und Wetter, das ist so der erste Gang. Tiere versorgen, dann eine Tasse Kaffee trinken, ein bisschen Zeitung lesen und dann geht die Arbeit los. Also diese Naturverbundenheit, die haben wir, meine Frau und ich, jeden Tag.
Lag es da nah, wenn man so wie Sie aufgewachsen ist, schon immer so eine Neugierde auf Natur hatte und andere Lebewesen, dass Sie dann irgendwann ja nach dem Abi eben gesagt haben, ich will was mit der Natur machen und Forstwirtschaft studiert haben?
Ja, so eigentlich wusste ich gar nicht, also es lag schon nahe, dass es irgendwas mit Natur zu tun haben sollte, aber ich wusste halt nicht was. Das ist eigentlich genau wie heute auch viele junge Menschen sagen, die ganzen Berufe, weiß ich gar nicht. Ich habe gedacht, okay, studierst du Biologie, das muss passen. Habe auch schon einen Studienplatz gehabt in Bonn. Und dann habe ich in der Zeitung gelesen, die Forstverwaltung sucht für einen internen Studiengang Bewerberinnen und Bewerber. Und dachte ich, okay, ne, ja, wie vorhin schon gesagt, Förster ist sowas wie Waldhüter, dann machst du es mal. Und bin auch genommen worden, habe das auch studiert. Und dann halt draußen festgestellt, nee, das ist doch ein bisschen was anderes. Und habe dann einfach mich weiter interessiert für Natur. Also weiter experimentiert und Studien gelesen und mich mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ausgetauscht. Ja.
Was wären Sie geworden, wenn es nicht der Förster geworden wäre?
Boah, das ist eine gute Frage. Die habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht gestellt. Aber ich vermute mal, dass ich dann vielleicht in die Forschung gegangen wäre. Wobei Forschung, also im Sinne der strengen Wissenschaft, ich meine, ich betreibe ja auch Forschung, aber das ist mir zu einseitig. Also ich glaube, ich würde eher so, natürlich viel zu hochgegriffen, in Richtung Alexander von Humboldt gehen. Sein großer Verdienst war ja, also der hat natürlich auch akribisch geforscht, aber der hat die ganzen Sachen zusammengeführt. Der hat den großen Überblick hergestellt. Ne? Und das ist das, das liegt mir total.
Sie haben schon gesagt, Sie haben dann als Förster, Revierförster und Beamter in der Forstverwaltung gearbeitet. Aber im Laufe der Jahre haben Sie immer mehr gemerkt, das ist nicht so richtig meins, wie da Forstwirtschaft betrieben wird. Bodenverdichtung ist so ein Stichwort durch schwere Maschinen, Kahlschläge, aber auch Monokulturen im Wald. Ja, da haben Sie ein bisschen gefremdelt mit Ihrem Arbeitgeber, auch in Konflikte geraten. Sie haben sich dann statt auf die konventionelle Forstwirtschaft schon früh für die naturnahe Waldwirtschaft interessiert und darauf gesetzt, was nicht bei all Ihren Kollegen gut angekommen ist. Was hat Sie dabei angetrieben?
Mir hat es einfach leid getan. Also ich habe zum Beispiel nicht verstanden, warum soll ich dicke alte Buchen fällen und das soll dem Wald gut tun? Also dass man damit Geld verdienen kann, dass wir Holz brauchen, alles gut. Aber warum soll das dem Wald gut tun? Warum soll das Waldpflege sein? Das habe ich nicht bis heute übrigens nicht verstanden. Und dann habe ich mich nach schonenderen Methoden umgeguckt, habe das auch in der Zeit, als ich noch Landesbeamter war, schon gemacht. Das hat natürlich Ärger gegeben. Sie haben es gerade angedeutet. Mhm. Und als ich dann gekündigt habe, bei Landesforsten haben mich die Gemeinden erstmal noch 10 Jahre lang beschäftigt. Als Gemeindeförster habe ich dort auch einen ökologischen Betrieb aufgebaut, also meine Wohngemeinde. Und dann hat mein Sohn eben den Tipp gegeben, Mensch, gründe doch eine Waldakademie, die ihm übrigens dann relativ flott selber gehört hat, wo wir gesagt haben, okay, gute Idee, aber wäre schön, wenn du es selber machst. betreibt die mit seiner Frau und tritt aber dadurch so ein bisschen in die Fußstapfen und wir haben fast jeden Tag Kontakt in Bezug auf solche Sachen.
Mhm. Es ist ja schön, dass sie das dann auch verbindet. 2016, ne, haben sie, glaube ich, die Waldakademie gegründet. Richtig. Damals aber muss der Frust so groß gewesen sein, dass sie auch nachgedacht haben, mal nach Schweden auszuwandern.
Ja.
Warum gerade Schweden?
Also es war so, also wir sind immer schon gern nach Schweden gefahren, auch mit dem Kanu dann und ganz weit im Norden, Lappland und so. Und wir haben gedacht, okay, also wenn, da war ich ja noch Landesbeamter, wenn wir schon gehen, dann lass uns doch richtig umziehen. Ne? Nicht nur 3 Kilometer weit oder 10, ne? Dann gucken wir immer so ein bisschen auf den alten Arbeitsplatz, das ist ja nie gut, dann richtig raus. Und damals haben dann die Gemeinden gesagt, als sie das mitbekommen haben, nee, nee, bleib du mal schön hier, dann kündige doch bei Landesforsten, wir stellen dich ein, du sollst das hier weitermachen. Und da so kam die Entscheidung. Aber wir haben das wirklich ernsthaft mit der Familie diskutiert.
Ihr Buch Das geheime Leben der Bäume wurde 2015 ein weltweiter Bestseller, über 1,5 Millionen Mal allein in Deutschland verkauft und in inzwischen 50 Sprachen übersetzt. 2020 wurde das Buch sogar verfilmt. Wie sehr sind Sie bis heute von dem weltweiten Erfolg des Buchs überrascht?
Ja, also eigentlich jeden Tag noch. Ich bin ja ganz anders aufgewachsen, also auch in der Familie war Geld immer knapp. Und als Förster verdient man ja zumindest damals schlechter als ein Grundschullehrer. Mhm. Aber war alles selbst gewählt, war alles gut. Ich war auch sehr zufrieden und wird dann auf einmal in sowas katapultiert, global. Dann kommen Einladungen wie zum Beispiel von Robert Redford. Ne? Man denkt, was, das gibt's doch alles gar nicht.
Ach Gott.
Also das mache ich tatsächlich fast jeden Tag, dass ich mich kneife und sage, das gibt's doch alles gar nicht. Weil ich dadurch natürlich auch ganz andere Möglichkeiten habe, Menschen aufzuklären und auch super nette Leute kennenzulernen, wie Jane Goodall zum Beispiel, die ja leider verstorben ist letztes Jahr, die ich persönlich gut kannte, mit der ich befreundet war. Also es hat den Horizont nochmal irre erweitert.
Wie kamst du der Einladung von Robert Redford und wohin hat er sie eingeladen?
Also das war ganz skurril. Also es gibt ja ganz, ganz viele Menschen in den USA, die das Buch gelesen haben, auch viele Prominente, er anscheinend auch. Und er hat so ein Literaturfestival in Sundance gehabt. Das ist eine Ranch, die er in Utah, in der Nähe von Salt Lake City hatte, glaube ich. Ich meine, er ist mittlerweile verkauft. Er ist ja auch schon gestorben. So, wir waren eingeladen, wir kommen dahin. Ein riesen Schneesturm, also wirklich oben auf den Höhen 1 Meter, 2 Meter Schnee. Er ist dann gar nicht hingekommen zu seiner Ranch. Wir sind von der anderen Seite hochgekommen. Seine Tochter hat uns da auch begrüßt und wir haben da auch die Veranstaltung gemacht. Aber ihn selber habe ich dadurch leider nicht getroffen.
Wie waren die Treffen und ja die Freundschaft mit Jane Goodall?
Das war cool. Also wir haben uns erstmal über die Ferne kennengelernt. Sie hat auch einiges schön zu meinen Büchern geschrieben, so kleine Empfehlungen und so. Dann haben wir zusammen Online-Veranstaltungen gehabt und dann wollte sie immer mal kommen. Sie sagt, ich muss mit dir mal durch den Wald. Hat dann über diese ganzen Corona Restriktionen nicht funktioniert und dann im Jahr 2024, da ist dieser neue Studiengang, den ich mit initiiert habe, eröffnet worden, habe ich gesagt, Mensch, dann komm doch dann. Mhm. Und das hat sie auch gemacht im Oktober 24. Wir waren auch zusammen im Wald, wir haben eine tolle Abendveranstaltung gehabt. Das war seit langem der erste und natürlich dann auch der letzte Besuch von Jane in Deutschland. Das war wirklich ganz berührend.
Das glaube ich. Und was haben Sie ihr im Wald gezeigt? Wo sind Sie da spazieren gewesen?
Natürlich alte Buchen. Das war im Grumsiem. Also der neue Studiengang, der ist ja an der Hochschule Eberswalde in Brandenburg, so nordöstlich von Berlin. Und da Grumsiem ist ja Weltkulturerbe, ein mehrere hundert Hektar großer alter Buchenwald. Und dort sind wir dann mal rein und haben, sie wollte einfach mal die Atmosphäre genießen, mit mir so ein bisschen was hören, wie Bäume miteinander kommunizieren und einfach mal die Hand an die Rinde legen. Also es war einfach cool.
Aber wie erklären Sie sich diesen weltweiten Erfolg? Ich habe es gesagt, in 50 Sprachen mittlerweile übersetzt. Und Ihr Buch war auch erfolgreich in Ländern wie Israel oder Mongolei, wo man ja nicht zuerst an Wälder denken würde.
Nee, aber ich glaube, es ist global eine tiefe Sehnsucht der Menschen nach Bäumen vorhanden. Man denkt immer, die Deutschen, die haben so einen besonderen Spiel mit ihrer Romantik und so weiter. Waldeinsamkeit ist ja sogar ein Wort, was es im Englischen gibt. Aber das ist gar nicht so. Es ist nämlich überall auf der Welt so, dass Menschen Bäume cool finden und Bäume gerne besser verstehen würden. Und Bäume haben wir bisher immer so technisch, biologisch, wie so große Holzautomaten sozusagen dargestellt. Und dabei gibt es Forschung ohne Ende, wie aktiv diese Bäume sind, die übrigens sogar ein Gehirn haben und nicht sowas wie ein Gehirn. Wer hat das als erster gesagt, dass Pflanzen generell, die Wurzeln haben, ein Gehirn haben? Das war Charles Darwin. Der hat das 1880 schon aufgeschrieben in einem schönen Buch. Das habe ich mir auch mal besorgt. Also man denkt immer, das ist sowas Esoterisches. Nee, das ist Wissenschaft, die es sogar schon teilweise recht lange gibt.
Sie wurden ja teilweise auch kritisiert, dass Sie Bäume so ein bisschen vermenschlicht haben.
Ja, das finde ich immer ganz skurril, weil Wissenschaft vermenschlicht ja alles gnadenlos. Also Wissenschaft muss vermenschlichen, sonst verstehen wir es ja nicht. Vermenschlichen heißt ja eigentlich nur übersetzen. Also ich habe mal ein einfaches Beispiel, der Begriff Art. Der Begriff Art ist unsauber. Das ist vermenschlicht, wenn wir sagen, das ist eine Tierart, das ist eine Pflanzenart. Da wird es haarig. Art heißt, man muss sich reproduzieren können, die Nachkommen müssen fruchtbar sein und müssen dieselben Eigenschaften weitertragen. Bei Tieren funktioniert das, also wenn man verschiedene Tiere kreuzt, die nichts miteinander zu tun haben, manchmal geht das, wie Tiger und Löwe, die haben aber keine fruchtbaren Nachkommen. Bei Pflanzen ist es schon wieder anders. Ich kann völlig verschiedene Baumarten, japanische Lärche, europäische Lärche kreuzen und es gibt fruchtbare Nachkommen. Haben wir auch überall hier stehen in Deutschland. Bei Bakterien wird es noch problematischer, weil Bakterien schnipseln in sich selber rum und verändern sich in ihrem kurzen Leben, sodass sie eigentlich bei der Geburt eine andere Art sind als bei ihrem Tod. Also der Begriff passt gar nicht. Trotzdem wissen wir alle, was gemeint ist. Und das ist auch gut so, weil wir das in unserer Welt verstehen müssen. Ne? Also Wissenschaft vermenschlicht. Diese Kritik kam halt aus der Forstlobby. Die finden es blöd, wenn Leute in den Stand versetzt werden, zu beurteilen, was machen die eigentlich da draußen? Und sie kriegen halt immer öfter Fragen von besorgten Bürgerinnen und Bürgern.
In anderen Ländern ist ihnen diese Kritik in dem Umfang nicht begegnet. Und der Erfolg spricht ja auch ein Stück weit für ihre Art, ja, uns die Natur und die Bäume näher zu bringen.
Genau, also ich habe da auch verschiedene Preise gewonnen, übrigens auch in Deutschland, ne, aus anderen Sektionen, sagen wir mal Biologie. Ne, die Uni Koblenz, die hat eine neu entdeckte Baumart nach mir benannt, oder ein Gallmückenforscher, gleich eine ganze Gattung von neuen Insekten, also das ist ein Oberbegriff für mehrere Arten. Also das gibt es schon in der Wissenschaft und häufig, wenn Kritik aus der Forstseite kommt, dann melden sich die Wissenschaftler, die das Gebiet tatsächlich betreuen, zum Beispiel Pilze und so weiter, und sagen, doch, doch, das stimmt schon und ich kann dir noch viel mehr dazu erzählen. Also mit jeder Kritik wächst mein Netzwerk. Und so ist zum Beispiel eben auch der neue Studiengang entstanden durch einen Biologen, der das unmöglich fand, wie das kritisiert worden ist. Mit dem bin ich mittlerweile befreundet und der hat diesen neuen Studiengang in Eberswalde eben auch ins Leben gesetzt.
Sozial-ökologisches Waldmanagement. Genau. Ist das, was lernt man da anderes über den Wald?
Ja, was lernt man da anders über den Wald? Man lernt den Wald ganzheitlich. Also es geht um die Ökosysteme und das gute Leben für den Menschen. So, also erstmal schaut man dann nicht, wie viel Holz brauchen wir, sondern was kann das Ökosystem leisten? Wie funktioniert das überhaupt ganzheitlich? Es geht um Governance, um Teilhabe von Menschen, um den ganzen demokratischen Prozess drumherum. Es geht natürlich auch um Wirtschaft, aber eben nicht nur um Holz. Häufig geht es ja im Bereich Forstwirtschaft hauptsächlich um Holz. Es geht um Luft, es geht um Wasser, es geht um Klima, auch wie man das in Wirtschaft übersetzen kann. Also dieses ganze große Paket und immer mit der Prämisse, es muss zuerst dem Wald gut gehen, sonst geht es dem Menschen nicht gut.
Das geheime Leben der Bäume war nicht Ihr erstes Buch über unseren Wald und unsere Natur. Wie kamen Sie eigentlich dazu, Bücher über den Wald und die Natur zu schreiben?
Also es waren die ständigen Bitten meiner Frau. Ne? Ich habe das, was ich schreibe, das erzähle ich ja auch. Also manche Leute sagen auch, wie kommst du überhaupt darauf, so zu schreiben? Ganz einfach, ich erzähle so auch. Ne? Und das habe ich quasi 40 Jahre lang geübt. So lange mache ich schon Waldführung. Und das Ganze eben verständlich rüberzubringen. Und dann meine Frau sagt immer, schreib das doch mal auf. Bitte schreib das doch mal auf. Die Leute fragen immer danach. Und ich habe wirklich jahrelang gesagt, nö, habe ich keine Lust. Ich habe einfach keine Lust zu schreiben, mich da hinzusetzen. Weiß ich gar nicht, nö. Und irgendwann, das war 2007, habe ich gesagt, gut, ich schreibe das jetzt mal auf, mache ein Buch und dann ist Ruhe. Ne? Und habe das ihr zuliebe gemacht. Das gibt es auch schon gar nicht mehr, das Buch. Und da habe ich gedacht, okay, da könnte man eigentlich noch mehr machen. Es gibt ja noch viel mehr Facetten. Und das Zehnte, das ist dann so durch die Decke gegangen.
Wie oft haben Sie Ihrer Frau schon Danke gesagt, dass sie Sie so angetrieben hat und immer wieder angetrieben hat?
Na, ich würde mal sagen, mindestens, und das ist ja schon jetzt das erste Mal antreiben, schon fast 20 Jahre her, mindestens einmal pro Woche. Teilweise auch häufiger.
Zu Recht. Ja. 2016 haben Sie dann Ihre Arbeit als Förster und Revierleiter aufgegeben. Wie schwer fiel Ihnen das bei allen Konflikten und Ärger, den es da auch teilweise gab?
Also das fiel mir sehr leicht, weil zum einen macht das nur Kolleginnen und Kollegen, das sind zwei Teile aufgeteilt worden, mit denen ich vorher schon sehr gut zusammengearbeitet habe, die auch bei mir auch gelernt haben. Also es ist eigentlich ganz cool. Und das Zweite ist, ich kann ja jetzt noch viel mehr für die Wälder tun. Ne? Also mit der Politik, wir haben Spitzenpolitik regelmäßig da, ich sag mal so wie Robert Habeck oder auch Julia Klöckner und so weiter und so fort. Also gute Kontakte auch bis in die EU-Kommission. Man kann dort einiges bewirken, aber was mir viel, viel wichtiger ist, ich kann die Menschen aufklären, wie wichtig das alles für uns ist, und die entscheiden dann einfach im Alltag automatisch richtig. Das ist ähnlich wie mit dem Buckelwal, den wir vorhin schon mal thematisiert hatten. Da würde auch keiner Meeresforschung studieren müssen, um zu sagen, eine Waljagd ist schlecht, das macht man dann intuitiv.
Sie teilen ja in Ihrer Waldakademie, die wir angesprochen haben, Ihr Wissen über unseren Wald, wie auch heute mit uns in unserem Gespräch, aber Sie bieten den Leuten auch besondere Erlebnisse in der Natur an. Was ist für Sie persönlich bis heute immer wieder aufs Neue ein schönes Naturerlebnis im Wald?
Also das schönste Naturerlebnis für mich ist wirklich einfach das Frühjahr, dieses Maigrün, was übrigens auch von Bakterien kommt, nämlich den Chloroplasten, so nennen wir die. Das sind aber Cyanobakterien, die dort Sauerstoff produzieren. Also die Pflanzen werden von Natur aus überhaupt nicht grün. Das sind die Bakterien, die leuchten einem im Maigrün entgegen oder auch im Junigrün. Das ist ja auch noch eine schöne Jahreszeit. Also das und dann ein Sonnenauf- oder Untergang. Vielleicht tanzen da noch ein paar Mücken oder auch Schwebfliegen. Also das ist für mich einfach paradiesisch.
Ist es auch wirklich. Im Moment hat man ja das Gefühl, wenn man draußen im Wald unterwegs ist, dass so richtig explodiert ist, ne? Dass da richtig was los ist.
Ja, genau. Also das ist übrigens auch die Hauptarbeitszeit der Wälder. Mai, Juni. Also danach geht es schon wieder Richtung Winter für die Bäume. Das merken wir übrigens daran, dass dann schon das Holz auch trockener wird. Also die pumpen weniger Wasser, die machen mal langsam. Manche Bäume, so wie die Birken, die lassen schon im Juli mal eine erste Portion Blätter fallen. Wenn man pappsatt ist, dann kann man ja schon mal langsam zum Nachtisch übergehen. Dann kriege ich immer wieder besorgte Zuschriften. Ja, da fallen schon die ersten gelben Blätter. Man sagt, Leute, die Bäume sind einfach nur satt. Mehr passt da einfach nicht in die Rinde rein.
Sie leben ja, wenn es richtig ist, bis heute in Ihrem alten Forsthaus in Hümmel in der Eifel. Auch bei allem Staunen und Begeisterung für den Wald noch, können Sie ja da auch noch richtig entspannen oder sehen Sie auch ein Stück weit immer die Arbeit und die Probleme, mit denen der Wald zu kämpfen hat aktuell?
Also es ist eine gesunde Mischung, würde ich sagen. Also den Stress, den hält mir meine Frau vom Hals. Sie macht nämlich mein ganzes Backoffice. Also ich brauche mich auf Termine nicht in dem Sinne vorzubereiten, dass ich das wochenlang im Kopf habe, sondern ich gucke mal so 2-3 Tage im Voraus. Was hast du denn eigentlich da? Dadurch, dass wir eben morgens schon so schön starten bei den Pferden, wir trinken unseren Kaffee. Ich habe auch ganz normal meine Freizeit, das ist alles cool. Wenn ich Rad fahre durch die schöne Eifel, das mache ich sehr, sehr gerne, da denke ich dann schon nach über die nächsten Bücher, über tolle Ideen. Mhm. Manchmal muss ich dann auch anhalten und schnell in mein Handy sprechen, dass ich das nicht vergesse.
Ja?
Also es ist eine Mischung, aber ich habe ja auch keine Trennung zwischen Hobby und Beruf. Also mir macht das einfach Spaß.
Gibt es trotzdem was, wenn Sie sagen, da muss ich dann doch mal entspannen? Wie und wo entspannen Sie dann?
Also ich kann bei uns im Garten wunderbar entspannen, ne, muss ich ganz klar sagen, weil wir wohnen ja im Wald. Und wir haben glücklicherweise direkt hinterm Zaun ein Totalreservat, also wo gar nichts mehr gemacht werden darf. Das ist schon ein Privileg, muss man sagen. Und nein, ansonsten kann ich das überall da, wo man das nicht zu stark sieht, dass wir überall eingreifen. Also sagen wir mal, wenn wir jetzt durch Kahlschläge laufen, da kann ich mich nicht entspannen. Da denke ich die ganze Zeit, ach nö, Leute, lass es doch. Also da muss man sagen, wenn man da Blutdruck bei mir messen würde, der wird schon hochgehen.
Der wird hochgehen, ja klar. Das erschreckt dann auch viele von uns, wenn man diese Kahlschläge sieht oder Bäume sieht, die sehr trocken sind und Probleme haben. Wie geht's unserem Wald?
Also unserem Wald geht's, echt im Wald geht's erstaunlich gut. Also das haben auch verschiedene Studien gezeigt. Ich bin ja mittlerweile auch Mitglied eines Thinktanks, der nennt sich Econics Institute, gemeinnützig. Und dort wird das alles sehr genau untersucht. Und da sieht man sehr schön, dass aktiv arbeitende Ökosysteme, wir gucken ja immer auf Bäume, wenn wir den Wald sehen, aber dazu gehören Bakterien, Pilze, Insekten, auch die Rehe und so weiter. Dieses Ökosystem reagiert auf den Klimawandel und bisher passt es sich vergleichsweise gut an. Kühlt sich sehr stark herunter, produziert eigene Regenwolken und so weiter. Diese Wälder sehen noch ganz gut aus. Und dann schauen wir uns eben die Plantagen an mit naturfernen Fichten, Kiefern, Lärchen, Douglasien, was wir alles so haben. Die fangen jetzt alle an abzuschmieren. Das haben die übrigens seit 200 Jahren schon gemacht. Es gibt vor 200 Jahren, sowas besorge ich mir natürlich auch mal gerne, gibt es Warnungen aus der Forstwissenschaft damals, doch bitte die Laubwälder nicht durch Fichte zu ersetzen. Das hat noch nie funktioniert, steht da so sinngemäß drin und wird auch nicht funktionieren wegen Sturm- und Borkenkäfern.
Warum hat man das nicht beachtet? Ist es da nach hinten im Regal gerückt? Oder?
Ja, also das kann man ziemlich genau festmachen, und zwar auf das Jahr 1922. Dort ist an der Hochschule Eberswalde, wo jetzt auch der neue Studiengang ist, das ist eine sehr einflussreiche Forstlehrhochschule gewesen auch, der sehr fortschrittliche Präsident weggemobbt worden und durch einen Hardliner ersetzt worden, Alfred Dengler hieß der. Auf dessen Grundlage wird bis heute teilweise die forstliche Lehre aufgebaut. Und das waren Plantagen- und Kahlschlagsfanatiker. Ne? Der fand das cool, Kahlschlag ist einfach, Karlschaus übersichtlich, pappelapapp, und der Wald ist ein Ökosystem, wo, wie ein großer Organismus, wo alle miteinander, und ach Quatsch, das brauchen wir alles nicht so sinngemäß, und hat diese sehr harte Linie gefahren, und auf der fahren viele leider heute immer noch.
Sie haben gesagt, echtem Wald geht's gut. Echter Wald, was meinen Sie damit? Ist das so ein Mischwald oder was meinen Sie damit?
Also Mischwald ist übrigens auch so ein kleiner PR-Begriff aus der Forstindustrie, wo man sagt, da sind drei Baumarten, dann habe ich einen Mischwald. Bei uns sind es natürliche Waldökosysteme und das sind eben Laubwälder mit einziger Ausnahme an Nadelbäumen, Weißtanne und Eibe. Ansonsten gibt es keine Nadelbäume in unserer Großregion hier. Und das heißt Buche mit Dutzenden anderen heimischen Laubbaumarten. Und diese Systeme müssen natürlich auch ein Bodenleben haben. Und wir kennen das nicht. Das ist nicht erforscht. Deswegen wissen wir gar nicht, was es dazu braucht. Ein Beispiel, das ist eine norwegische Forschung. In 30 Gramm Buchenwalderde haben die geschätzt 1 Million Bakterienarten vermutet.
Wahnsinn.
1 Million Arten, ungefähr 60 Milliarden Individuen. Und die machen alle was miteinander. Und nur mal, dass man sich das vorstellen kann. Es wird ja häufig Artenvielfalt und Biodiversität verwechselt. Artenvielfalt heißt, ich kenne die Schauspieltruppe. Biodiversität heißt, ich kenne das Theaterstück. Also wir kennen die Schauspieltruppe nicht ansatzweise. Also Arten in Deutschland entdeckt sind bisher noch nicht mal 1%. Das sind natürlich überwiegend Bakterien, es sind viele Pilzarten, es sind aber auch tausende von Insektenarten, die noch nicht entdeckt sind. Dazu gibt es valide Schätzungen. So, also wir kennen auch nicht mal die ganze Schauspieltruppe. Und was die miteinander machen, das kennen wir erst recht nicht. Und dann kann man Wälder nicht umbauen, nachbauen, sondern man muss sie in Ruhe lassen und sich selber auspendeln.
Wäre es das auch, was Sie sagen, ja, was sich verändern muss, damit es unserem Wald im Allgemeinen wieder besser geht?
Ja, also wir brauchen deutlich mehr Wildnisflächen und die Bundesregierung hat ja auch ein Programm dazu. Deutschland hat sich übrigens verpflichtet, international 10% der Bundesfläche, das sind 36.000 Quadratkilometer, unter strengen Schutz zu stellen. Geschafft haben wir noch nicht mal 1%, also noch nicht mal ein Zehntel. Übrigens, Deadline ist 2030, dasselbe auch nochmal nach EU-Recht verpflichtend in der Verordnung zur Wiederherstellung der Natur. Also politisch und juristisch ist das alles auf dem Schirm. Aber die Umsetzung sehe ich noch nicht. Aber es ist ja schon mal was. Es ist einklagbar und politisch erkannt. Wir müssen dieser Schauspieltruppe mehr Bühne bieten, damit diese Ökosysteme vernünftig arbeiten können.
Wo kann man denn in Deutschland oder auch in Europa noch so einen wirklich ursprünglichen Wald, sagen wir mal in Anführungszeichen, Urwald erleben?
Also halbwegs ursprüngliche Wälder rund um die Waldakademie, da gibt es so ein Urwaldprojekt, sehr schöne Wälder, aber einen echten Urwald, also wo überhaupt noch nie was drin passiert ist, das gibt es zum Beispiel in Rumänien, in den südlichen Karpaten, Fagarasch-Gebirge, da kann man bei der Stiftung Carpathia oder Carpathia, wie es auf Englisch heißt, ganz tolle Urlaube machen. Also das sind Gebiete, tausende von Quadratkilometern, ohne Straße, ohne Haus, also wie Alpen ohne Menschen. Und sowas gibt es mitten in Europa, also kann ich nur empfehlen.
Wie unterscheidet sich der Wald dann da von den Wäldern, die wir von uns kennen?
Also diese Wälder sind interessanterweise sehr gut zu begehen. Also sie sind teilweise durchgerannt, das glaubt man ja gar nicht, durch einen Buchenurwald, weil wir so 23 Kilometer, weil wir zu einer bestimmten Stelle noch kommen wollten, bevor es dunkel wird. Also der Hauptunterschied ist natürlich, dass die Bäume sehr viel älter werden. Also wir haben dort wirklich tausende Buchen gesehen, die über 500 Jahre alt sind. Das gibt es in Deutschland gar nicht im Wald. Ich kenne keinen einzigen Wald, wo es eine Buche mit im Alter 500 Jahre gibt. Das gibt es da auf Hunderten von Quadratkilometern.
Wie ist das für Sie dann, in ja, so einem Wald unterwegs zu sein? Sprühen da die Glückshormone?
Also sprühen auf jeden Fall die Glückshormone und mein Freund, der Professor Pierre Ibisch und ich, wir sind dann so ein bisschen hinten dran gezockelt. Das war die Gruppe mit Studentinnen und Studenten, weil wir andauernd stehen bleiben mussten und gesagt, Mensch, guck mal hier, was haben wir denn hier? Und ein ganzer Baum voll Lungenflechte, also von oben bis unten voller dieser Lungenflechten, die sind extrem selten. Und wenn man mal so eine handtellergroße Fläche findet, das ist schon ein Jackpot, das sind ganze Bäume voll und so weiter. Also wir mussten ständig stehen bleiben und haben uns gegenseitig unsere Begeisterung erzählt.
Warum tut der Wald uns überhaupt so gut oder vielen von uns so gut?
Na, also Wald, wissen wir, wirkt über die Kommunikationsstoffe, Phytoncide, also ne, Bäume unterhalten sich ja in einer Duftsprache und das ist wissenschaftlich gut belegt, dass das Blutdruck senkend wirkt, beruhigend. Wir sagen, hier ist das schön, ich entspanne mich. Das ist genau die Wirkung, die diese Duftstoffe haben. Kann man messen. Habe ich übrigens selber schon mal gemacht mit der Moderatorin Bettina Böttinger. Das war wirklich cool. Also ist ganz klare Gesundheitswirkung, auch schmerzlindernd. Also man weiß, dass man nur auf Bäume guckt, weniger Schmerzmittel zum Beispiel braucht.
Spüren Sie das auch, der im Wald lebt und das Glück hat, ja, wenn er rausgeht, mitten im Wald zu sein?
Also sagen wir so, ich bin glücklich, ob das meine Bakterien sind, ob das die Phytonzide sind, das kann ich im Zweifelsfall natürlich nicht auseinanderpuzzeln, aber ja, also ich spüre das sofort.
Der Sakrolewald hier bei uns im Saarland ist in diesem Jahr Waldgebiet des Jahres. Was sagt das über den Wald vor unserer Haustür hier im Saarland aus?
Ja, also das grundsätzlich würde man sagen, ja, das ist nicht schlecht. Jetzt weiß ich aber aus eigener Anschauung, dass der Wald im Saarland in vielen Fällen auch nicht besonders gut bewirtschaftet wird. Was positiv ist, das ist ja auch wie der Urwald vor den Toren der Stadt in Saarbrücken. Das sind, glaube ich, 1000 Hektar, wenn ich hier richtig informiert bin. Also es gibt schon ein paar sehr schöne Waldschutzprojekte, aber es gibt auch sehr viel hässliche konventionelle Forstwirtschaft. Also unterm Strich würde ich mal sagen, ist es ein bisschen überdurchschnittlich gut. Ne? Das ist ja schon mal, ich finde es auch gut, wenn man sowas belohnt dann. Aber da kann man noch ein paar Schippen drauflegen.
Also den Wald auch einfach da, wo es geht, mehr in Ruhe lassen.
Genau, denn was ist bei uns das Wichtigste? Also Forstwirtschaft schaut ja immer auf Holz. Aber Wald produziert ja aktiv Regen, ne? Haben wir das schon gehabt. Und dadurch auch aktiv Grundwasser. Und zwar geht das in Laubwäldern, in Douglasienplantagen zum Beispiel kaum. Ne? Da bildet sich kaum neues Grundwasser. Unter alten Laubwäldern auf jeden Fall. Das ist unser wichtigstes Nahrungsmittel. Und es wird im Sommer bis zu 20 Grad kühler. Und wie gesagt, dann haben wir noch den Regeneffekt. Also alles das, was wir im Klimawandel fürchten, das macht Wald rückgängig oder mildert es zumindest deutlich ab. Und insofern, ja, wir brauchen mehr ungestörte Waldflächen.
Herr Wohlleben, 2009 hatten Sie einen Burnout. Wie kam es dazu? War es einfach zu viel?
Ja, also ich wollte ja immer retten, retten, retten. Und das ist ja größenwahnsinnig. Ich kann ja nicht riesige Flächen retten. Und irgendwann hat mein Körper gesagt, nein, das waren Angstattacken. Übrigens beim Saarländischen Rundfunk in einer Live-Sendung, also man hört das mir nicht an, aber ich habe da 1000 Tote gestorben vor lauter Panikattacken. Das ging dann über Wochen so weiter und ich habe mir dann eine Psychotherapie besorgt, die wirklich über Jahre ging. Und es war für mich sehr heilsam. Also zum einen sind diese Ängste verschwunden, aber zum anderen habe ich jetzt auch leichte Warnzeichen, wo ich merke, ah, du machst ein bisschen zu viel. Und ich bin im Nachhinein, also ich möchte es nicht gerne wiederholen, die Erfahrung, aber dankbar, dass ich so Trigger habe und nicht einfach, wie das anderen Leuten ja passiert, mit Herz- oder Schlaganfall aus den Latschen kippe.
Sie hatten ja auch viele Jahre einfach die Warnsignale des Körpers, die er da gesendet hat, ein Stück weit überhört. Wo waren Sie da taub? Auf welchem Ohr oder bei welchen Gefühlen?
Also ich habe einfach nicht auf mich selber gehört. Also ich war mir selber, meiner inneren Stimme gegenüber taub. Und das ist ja ganz typisch für solche, das ist ja letztendlich eine Depressionsform, dass ich immer nur auf das von anderen gehört habe. Also sei es von den Wäldern, sei es aber auch von Mitmenschen, die mit Problemen zu mir kamen. Du musst hier helfen, Peter, du musst da helfen. Und da wird bei uns was gebaut und kannst du nicht hier dagegen. So, und ich habe meine Bedürfnisse immer weiter zurückgestellt, bis der Körper gesagt hat, so, jetzt ist Schluss.
Also sie konnten nicht gut Nein sagen.
Ich konnte nicht gut Nein sagen. Und das macht halt meine Frau. Ne? Also dadurch, dass sie die Termine eisern verwaltet, schaut die so, ah, mal gucken, da hast du kein freies Wochenende mehr und so. Nee, das geht nicht. Also das kann man machen, das hier nicht. Ne? So. Und dann, da halte ich mich aber auch dran.
Ist immer gut, wenn man sich an den Ratschlag der Frau hält. Ne?
Auf jeden Fall. Nein, sie hat schon sehr viele gute Ideen gehabt und ohne meine Frau hätte ich das alles gar nicht machen können.
Aber was sind sonst so Warnsignale heute oder Trigger, wo Sie sagen, okay, also jetzt merke ich, muss ich wieder auf die Bremse treten?
Das sind bei mir Herzrhythmusstörungen. Die meisten Leute spüren die ja gar nicht. Also lass mich heute auch regelmäßig checken. Also mein Herzchirurg sagt, das hat jeder Mensch, teilweise hunderte Male am Tag. Das ist okay. Und die meisten merken das nicht. Ich merke das, wenn sich das steigert, dann kriege ich Stress. Dann merke ich, aha, du musst mal einen Gang zurückschalten. Also ich bin da sehr dankbar, dass mein Körper mir das jetzt sehr deutlich signalisiert.
Wenn wir auch nochmal zurückkommen zum Thema Ihres neuen Buchs, Bakterien, die heimlichen Helfer. Können uns Bakterien auch helfen, wenn es zu stressig wird?
Also das sind ja die Glücksbakterien zum Beispiel, die uns helfen, die uns auch zu positivem Verhalten animieren. Also die Beispiele, die wir schon hatten, Sport oder mehr Rohkost, das ist ja nur ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel aus der Forschung. Wir wissen um die körpereigenen Bakterien noch viel zu wenig, aber wenn man weiß, dass die alles tun, um uns gesund zu halten, zum Beispiel sitzen die auf der Haut, schießen dort mit Proteinpfeilen, also sowas wie Pfeil und Bogen, auf feindliche Angreifer. Es gibt sowas wie Selbstmordattentäter, die sich voller Giftpumpen und im feindlichen Lager explodieren, um dort eine anrückende, gefährliche Bakterienarmee zu vernichten. Da gibt's, also es ist eine wissenschaftliche Studie, die von Bakterienkriegen redet. Unsere eigene Truppe treten wir halt mit Füßen, ne? Indem wir sie mit Antibiotika behandeln. Manchmal halt, wenn es nicht sein muss. Manchmal muss es ja sein. Aber wenn es nicht sein muss, wir schmeißen damit unsere Motivationstruppe von Bord. Und das kann man nachweisen, dass das bis zu 8 Monate nachwirkt, dass man antriebslos wird. Wir wissen, dass bei bestimmten Phänomenen wie ADHS eine veränderte Bakterienzusammensetzung auch Auslöser sein kann und so weiter und so fort. Also mittlerweile weiß man einfach, ja, wir müssen auf die viel, viel mehr Rücksicht nehmen.
Ja, und danke, dass Sie Ihr Wissen heute mit uns über unsere Bakterien geteilt haben. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Wohlleben.
Sehr gerne, Herr Jäger. Vielen Dank.
Aus dem Leben. Jeden Mittwoch neu in der ARD Sounds App.